Ein Umzug mit einem Aquarium. Ich glaube, das größte Horrorszenario, was sich ein Aquarianer irgendwie so vorstellen kann. Und ich glaube, viele Aquarianer kennen diese Angst, gerade wenn sie vielleicht schon einen Umzug mit einem Aquarium hinter sich gebracht haben. Aber in dieser Podcast-Folge möchte ich einfach mal darauf eingehen, ob es wirklich so eine Herausforderung ist, mit einem Aquarium umzuziehen. Denn mein Umzug mit meinen beiden Aquarien, der ist jetzt vorüber. Und da möchte ich euch meine Erfahrung so ein bisschen mitgeben. Und wir schauen uns einige Trends in der Aquaristik an, ob es der Trend nun ist, dass die Aquarien immer kleiner werden oder dass es demnächst auch gar keine Aquarien, sondern nur noch Terrarien gibt. Und ich würde sagen, das wird gut, also let's go.
Herzlich willkommen bei Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos.
Und damit ganz herzlich willkommen zur 83. Folge des Aquaaffin Podcasts, auf die ich mich wieder ganz besonders freue, denn diese Podcast-Folge wird euch präsentiert von Holy, eurem Drink für viele Elektrolyte und Mineralien, denn so könnt ihr nach einer langen und intensiven Pflegesession an eurem Aquarium euer Nährstoffdepot wieder auffüllen und die verlorenen gegangenen Mineralien mit der Hydration Line von Holy wieder ausgleichen. Ich würde sagen, von Holy hören wir gleich noch was und wir starten sofort ins erste Thema rein, denn ich glaube, ich habe nicht viel Zeit. Ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme so ein bisschen. Die hört sich so ein bisschen verschnupft an. Ich habe mir in den letzten 1-2 Tagen wahrscheinlich irgendwas eingefangen. Deswegen wollte ich diese Podcast-Folge jetzt noch schnell, bevor es wirklich intensiv mit einer Erkältung losgeht, aufnehmen. Deswegen muss ich auch gleich wieder auf die Couch mich ausruhen. Aber vorerst machen wir hier diese Podcast-Folge und wir starten dann auch mit dem ersten Thema, nämlich Umzug mit Aquarien. Und das ist ja für viele Aquarianer wirklich ein grausiges Thema. Ja, also für mich war das auch, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, man sieht es vielleicht schon so ein bisschen im Hintergrund, der ganze Hintergrund hat sich geändert. Ich bin natürlich umgezogen, das heißt, ich musste mich natürlich auch damit auseinandersetzen, naja, hey, okay, ich habe ein großes Aquarium oder zumindest ein halb großes Aquarium. Für die meisten Aquarianer ist ja 80, 85 Liter jetzt nicht wirklich groß, aber für mich zumindest mit den ganzen Dekorationselementen, mit dem Bodengrund und alles, ist das schon eine ganz große Nummer für mich und natürlich auch mein kleines Aquarium. Und da war natürlich so die Sache, okay, naja, wie gehe ich das Thema denn jetzt am besten an? Wie kann ich mit diesem Aquarium umziehen? Und ich glaube, das beschäftigt auch natürlich einige von euch, weil man ja so im Laufe seines Lebens vielleicht das ein oder andere Mal zumindest umzieht und da dann sich oft natürlich dann die Frage stellt, naja, wie kann ich das denn jetzt mit meinem Aquarium machen? Sollte ich das komplett abbrechen oder reicht es einfach nur, wenn ich das Wasser ablasse und das dann durch die Gegend trage? Und genau das klären wir jetzt in dieser Podcast-Folge. Und zu Beginn solltest du dir erstmal die Frage stellen, naja, möchte ich denn in der nächsten Zeit vielleicht mein Aquarium sowieso neu einrichten oder möchte ich lieber das gesamte Layout so 1:1 mit in meine neue Wohnung nehmen, weil es zum Beispiel gerade erst ein halbes Jahr oder ein Jahr steht oder weil man zum Beispiel sagt, hey, ich möchte mich jetzt hier nicht diesem Stress aussetzen, dann auch noch, wenn ich in eine neue Wohnung eingezogen bin, direkt mein Aquarium wieder neu einrichten zu müssen, weil man vielleicht Bewohner hat, die natürlich wieder in das Aquarium rein wollen. Na, das heißt, das sind natürlich Gründe, die dafür sprechen, das Aquarium 1:1 umzuziehen. Aber es kann natürlich auch sein, dass du sagst, hey, ich wollte es sowieso mal machen, weil dann bietet sich es natürlich optimal an, dass man das Aquarium im Vorfeld natürlich komplett leer räumt und so wirklich easy umzuziehen ist, weil du kannst natürlich dann den Bodengrund, die Steine, alles rausholen, natürlich das Wasser und hast eigentlich ja nur noch den Glaskasten, den du mehr oder weniger transportieren musst. Das heißt, der Transport des Glaskastens ist super einfach, weil man ihn halt in den meisten LKWs oder wenn es halt was kleiner ist, in den meisten PKWs wirklich gut dann auch verstauen kann und natürlich dann auch vor allem, gerade wenn du jetzt zum Beispiel in einer Dachgeschosswohnung wohnst oder irgendwo in einem Treppenhaus mit dem Aquarium rangieren musst, dass es dann natürlich sehr, sehr viel einfacher ist, als wenn du dann noch zum Beispiel Bodengrund oder Wasser sogar noch in deinem Aquarium hast. Bei mir sollte es auf diese Möglichkeit nicht hinauslaufen, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte mein Mini-M vom Layout her erhalten, beziehungsweise mein Alpen 60P jetzt nicht irgendwie zack, zack, irgendwie schnell neu einrichten, damit meine Bewohner wieder ins Aquarium zurück können. Und da ich sowieso hier nur im Ort ein paar Straßen weitergezogen bin, ist es jetzt so, dass ich gesagt habe, okay, hey, für diese kurze Distanz reicht es für mich vollkommen aus, wenn ich das Layout weiterhin erhalte. Macht aber an der Stelle einiges komplizierter. Genau das gucken wir uns nämlich jetzt erstmal an. Zu Beginn sollten wir uns dann, oder die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, ist dann natürlich aber auch, okay, Ja, was hast du denn für ein Aquarium? Hast du vielleicht ein großes oder eher ein kleineres Aquarium? Ich habe ja natürlich mit dem Mini M ein recht kleines Aquarium, 19 Liter Volumen. Und da kann ich dir sagen, das ist relativ einfach zu transportieren. Das heißt, ich habe mich in dem Falle dazu entschlossen, wie gesagt, das Layout so zu lassen. Das heißt, ich habe natürlich im Vorfeld alle Garnelen, die in diesem Aquarium waren, so weit, wie es mir irgendwie möglich war, abgekeschert oder rausgekeschert und habe diese dann halt zwischenzeitlich in einem Eimer Wasser untergebracht. Hier sollte man gucken, gerade wenn ihr natürlich jetzt auch weiter wegzieht, zum Beispiel jetzt in eine andere Stadt, wo das die Wasserverhältnisse anders sind, dass man dann, wenn man das Wasser aus dem Aquarium ablässt, vielleicht immer so ein gewisses Drittel oder die Hälfte des Wassers vielleicht mit umzieht. Bei mir war das jetzt nicht ganz so schlimm, weil es ja halt nur innerorts war. Das heißt, hier hätte ich jetzt nicht zwingend das Wasser mitnehmen müssen. Ich habe nochmal einen Eimer Wasser zusätzlich mitgenommen oder einen halben Eimer Wasser, so dass wir den ganzen Eimer haben an der Stelle. Aber das heißt, da sollte man natürlich immer auch so ein bisschen drauf achten. Danach habe ich dann soweit das Wasser abgelassen, wie es mir halt irgendwie möglich war, damit das Ganze natürlich so leicht auch wie möglich ist. Habe dann das Hardscape an einigen Stellen nochmal so ein bisschen gestützt mit zum Beispiel Styropor oder Schaumstoff. Das ging soweit eigentlich recht gut und habe dann das Ganze schön mit einer Frischhaltefolie überzogen. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf, denn wir müssen natürlich irgendwie sicherstellen, dass unsere Pflanzen in der Zwischenzeit nicht austrocknen. Deswegen kommt da oben eine Frischhaltefolie drauf und habe dann dementsprechend das Aquarium wirklich sehr gut in meinem Auto dann auch hier hoch transportieren können, konnte das wirklich komplett alleine richtig gut handeln. Das heißt, hier können wir eigentlich sagen, bei kleineren Aquarien, ich sag mal so bis 30 Liter oder sowas, da können wir wirklich relativ gut sagen, dass wir das Aquarium auch mit Layout zusammen wirklich gut umziehen können. Jetzt ist es aber natürlich so, dass die meisten von euch wahrscheinlich keine kleinen oder Nano-Aquarien haben, sondern vielleicht eher doch größere Aquarien, zumindest überhalb von 80 Litern, wenn nicht sogar noch größer. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal die mittlere Kategorie an, die für mich so, ich sag mal, zwischen, ja, ich sag mal 60 vielleicht bis 120 Liter oder sowas liegt. Und hier müssen wir feststellen, naja, wenn wir das Ganze mal so im Kopf durchrechnen, da kann schon einiges an Gewicht zustande kommen. Und genau das ist nämlich der Punkt, den wir beim Umzug eigentlich überhaupt nicht haben wollen, dass wir einen Glaskasten mit unglaublich viel Gewicht haben. Denn wenn wir unser Aquarium natürlich haben, ich sag mal so mein 85-Liter-Becken, also mein Alpen 60p, ja, da geht ja natürlich dann schon mal so 80 Liter Wasser rein, plus nochmal die Steine, der Bodengrund, der alles drinne ist, auch wenn wir jetzt natürlich das ganze Wasser ablassen, soweit es halt irgendwie möglich ist, ne, dann stellen wir ja trotzdem fest, naja gut, da ist ja doch noch eine ganze Menge an Gewicht und glaubt mir, jedes Kilogramm, das merkt ihr nachher beim Tragen. Und so war es halt, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere das mit meinem 80-Liter-Becken, dass ich das dann halt mit dem Layout so 1:1 umziehe. Das heißt, hier bin ich auch wieder wie beim Mini-M vorgegangen, habe erstmal die Tiere alle rausgeholt. Hier habe ich mir jetzt anstatt einen Eimer eine Sammlerbox genommen von Ikea. Ich finde die immer super cool, weil man die halt auch mit dem Deckel verschließen kann. Das heißt, das ist zwar nicht wasserdicht, aber zumindest, falls es doch mal schwappt oder so, geht es halt nicht direkt alles drüber und man hat einen wirklich schönes Zwischenaquarium, egal ob ihr jetzt euer Aquarium neu gestaltet oder nicht. Ich finde halt, so eine Sammlerbox kann man sich relativ gut zulegen. Und nachdem dann die Fische alle raus sind, können wir das Wasser, soweit es geht, ablassen. Das heißt, in dem Falle habe ich dann wirklich an der einen Stelle des Aquariums so eine ganz leichte Mulde im Bodengrund gebuddelt quasi, sodass ich halt da mit dem Schlauch möglichst weit in den Bodengrund reinkam, sodass wir halt auch das Wasser dann weiterhin ablassen können, weil natürlich bei mir der Bodengrund im Aquarium abfallend ist. Das heißt, vorne ist es natürlich tendenziell von der Bodengrundstärke etwas geringer als natürlich hinten. Das heißt, so kriegen wir noch mehr Wasser aus dem Aquarium raus. Wichtig ist dabei, wenn ihr natürlich ein Aquarium habt, was extreme Hardscape-Aufbauten hat, wie zum Beispiel jetzt bei meinem Alpen 60p oder zum Beispiel mit Wurzeln oder sowas, die nicht so gut verklebt sind. Schaut auf jeden Fall, dass ihr euer Hardscape irgendwie stützt, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn ihr im Auto sitzt, vielleicht mal bremsen müsst und es löst sich zum Beispiel ein Stein, fällt zum Beispiel gegen die Scheibe ist kaputt oder zum Beispiel, dass halt natürlich, das wäre der Worst Case, aber auch natürlich im nicht so schlimmen Fall, dass dann halt einfach euer Layout trotzdem wieder kaputt geht. Das heißt, das wollen wir natürlich nicht, deswegen solltet ihr gucken, dass ihr euer Hardscape möglichst gut sichert, am besten mit Schaumstoff oder mit Styropor und nicht mit irgendwie Pappe oder sowas, weil das natürlich dann auch aufweicht. Das heißt, hier solltet ihr auch natürlich gucken, ebenfalls wie beim Mini M, ist es natürlich so, dass wir wir hier unsere Pflanzen auch im Aquarium schützen müssen. Das heißt, in dem Falle solltet ihr natürlich gucken, dass ihr die Pflanzen zum Beispiel mit einer Kreppschicht überzieht. Das heißt, ich habe hier ganz normales Krüchenkrepp genommen, habe das ein bisschen nass draufgelegt, nass gesprüht und darüber dann wieder auf den Aquarienoberseite wiederum meine Frischhaltefolie befestigt, sodass halt hier das Aquarium wirklich gut zu transportieren ist und so halt auch eine ganze lange Zeit rumstehen kann. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel von Norden nach Süden fahrt in der Republik, dann ist das euer Way to go. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall gucken, dass euer Aquarium gut abgedichtet ist, sodass halt die Pflanzen in eurem Aquarium auch überleben und damit dann auch nicht austrocknen. Und einen kleinen Tipp habe ich an dieser Stelle auf jeden Fall an alle Garnelenbesitzer in den Aquarien. Bei mir war es natürlich so, dass im Alpen 60p auch einige Garnelen, egal ob es jetzt Red Fires sind, ob es jetzt Amano-Garnelen waren, die konnte man noch relativ gut aus dem Aquarium herausfangen. Aber ich habe es nicht hinbekommen, alle Red Fire Baby-Garnelen und kleinere andere Garnelen, die jetzt vielleicht Jungtiere sind oder so, im Aquarium zu identifizieren und rauszuholen. Das heißt, hier würde ich euch empfehlen, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe zum Beispiel noch viele Garnelen im Aquarium oder ich weiß, dass auf jeden Fall noch Garnelen im Aquarium sind, dann überlegt doch mal, wenn es das Gewicht zulässt, natürlich nur, dass ihr halt noch eine gewisse Menge an Restwasser im Aquarium übrig lasst. Meistens kommt das natürlich sowieso durch den Bodengrund. Ich habe jetzt hier einfach so eine Zentimeter Wasserlinie noch im Aquarium gelassen. Das erhöht natürlich das Gewicht, aber sorgt auch dafür, dass ihr natürlich, wenn ihr Tiere noch im Aquarium habt, die sich vielleicht noch irgendwo in irgendwelchen Lücken versteckt haben, dann beim Wasser ablassen, dass da dann halt noch was Wasser übrig ist und diese Tiere dann nicht im Aquarium verenden während der Transportzeit, sondern halt so eventuell noch überleben können. Aber das nur mal an der Stelle, weil ich gemerkt habe, es war unglaublich schwierig. Ich habe bestimmt eine Stunde gebraucht, um wirklich alle Tiere, soweit es mir halt irgendwie möglich war, aus meinem Aquarium rauszufangen. Macht jetzt natürlich an der Stelle auch gerade der Hardscape-Aufbau, den ich sowieso schon im Aquarium habe, umso schwieriger. Da ist es halt natürlich immer so die Sache, okay, wenn du natürlich eine komplette Neugestaltung machst, dann kann man bestimmte Hardscape-Elemente vielleicht auch schon wegreißen, die dann halt das Fangen vielleicht etwas erleichtern, aber vielleicht an der Stelle nochmal so ein kleiner Hinweis. Und dann kommen wir noch zu Aquarien, wo ich sage, boah ey, da wird der Transport mit Layout zumindest extrem schwierig, weil wir müssen uns natürlich immer die Frage stellen, okay, naja, wenn wir jetzt ein kleineres Aquarium haben, dann ist es ja so, dass wir auch eine kleine Bodenscheibe haben. Und wenn wir jetzt natürlich eine kleine Bodenscheibe haben und darauf jetzt ein bisschen was aufbauen, dann entstehen aus meiner Sicht nicht so viele Spannungen im Glas, wie als wenn wir ein Riesenaquarium haben, vielleicht so ein, ich sag mal, vielleicht ein Meter oder zwei Meter Aquarium, wo wir in der Mitte einen richtig schönen, zum Beispiel Hardscape-Aufbau mit richtig schweren Steinen haben. Das heißt, in der Mitte drückt natürlich richtig viel Last zum Beispiel auf das Aquarium drauf. Das heißt, da muss man sich natürlich schon immer mal Gedanken machen, okay, hält das die Spannung des Glases aus? Gerade wenn wir das Aquarium irgendwie kippen müssen. Ne, bei mir war es extrem schwierig, irgendwie mit den Fingern unter das Aquarium zu kommen. Das heißt, man hat es alleine, um das ins Auto reinzubekommen, auch irgendwie kippen müssen. Und hier würde ich jetzt so sagen, okay, ab 120 Liter wird schon schwierig, wo ihr wirklich darüber nachdenken solltet, ob ihr wirklich das Aquarium mit dem Layout umziehen solltet. Wenn ihr jetzt sagt, ja, hey, tut das, dann solltet ihr möglichst vorsichtig sein, zum Beispiel auch eine Holzplatte nutzen, um das Aquarium irgendwie während des Transports auf der Holzplatte zu lagern, um dann halt da keine oder Spannungen im Glas zu erzeugen, dass das Glas nachher bricht. So habe ich das auch mit meinem Alpen 60p gemacht, dass ich das einfach auf eine mit einer Hilfsperson dann auf eine Holzscheibe geschoben habe, die natürlich auch stabil ist, sodass man halt dann einfach an dem Holzbrett das Ganze gut tragen kann. Und bei einem 120 oder ab 120 Liter Becken würde ich schon sagen, würde ich jetzt die Grenze persönlich ziehen, weil es war schon schwer genug, das kleinere Aquarium dann durch die Gegend zu tragen. Und wenn ihr dann noch ein größeres Aquarium habt, was noch mehr wiegt, also ich glaube, eure Hilfspersonen werden es euch nicht danken. Und dann muss man halt auch eigentlich dann sagen, okay, so oft kommt es ja nicht vor, dass man mit Aquarien auch noch umzieht. Und dann muss man vielleicht eher in den sauren Apfel beißen, das Ganze dann neu einzurichten. Dann ist es halt so. Aber ich würde sagen, das ist so die Grenze. Ansonsten könnt ihr natürlich auch mal gucken, ob es in eurer Stadt, in eurer Gegend irgendwie professionelle Umzugsservice gibt, die dann auch Aquarienumzüge machen. Da gibt es ja dann diverse Umzugsunternehmen, die das vielleicht dann auch unterstützen. Das wäre vielleicht nochmal eine andere Sache. Trotzdem sollte man das Aquarium dann vielleicht eher ausräumen. So viel eigentlich zu dem Gruselthema Aquarien, Umzüge mit Aquarien. Also ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich, wirklich froh, dass dieses Thema jetzt für mich einen Haken an der Sache dran hat, sodass ich jetzt hier meine beiden Aquarien wieder wohl und heile habe, weil das ist ja doch immer dann eine nervenaufreibende Sache, auch wenn es halt nur mal ein paar Straßen weiter ist, das Ganze ins Auto zu laden, aus dem Auto wieder raus, man trägt es und du denkst so, oh Gott, hoffentlich bei jedem Schritt, den man macht, hoffentlich bricht jetzt nicht die Glasscheibe, weil wenn ich mir jetzt so überlege, in meinem alten 60p, da waren schon, boah, ich sag mal grob 20, 22 Kilogramm Sairio Mini-Landschaftssteine direkt auf der Scheibe. Das heißt, ich habe da kein Gitter oder sowas drunter, was es halt nochmal besser auf der Scheibe verteilt, weil ich vor 3 oder 2,5 Jahren nicht daran gedacht habe, dass ich mit dem Aquarium so nochmal umziehen will. Und ja, es war wirklich eine Tortur und ich habe mir bei jedem Schritt gedacht, hoffentlich bricht das jetzt nicht auseinander. Also ihr seht auf jeden Fall, ja, es ist eine nervenaufreibende Sache, aber ich hoffe, ich konnte euch mit den letzten paar Punkten so ein bisschen die Angst nehmen, sodass ihr trotzdem mit eurem Aquarium wirklich schön umziehen könnt.
Werbung.
Die letzte Pflegesession an deinem Aquarium war wirklich anstrengend oder das letzte Sporttraining ziemlich schweißtreibend, dann brauchst du definitiv Erfrischung. Und wenn du jetzt sagst, hey, aber Wasser ist mir definitiv zu langweilig und diese ganzen klassischen Sportgetränke sind doch irgendwie viel zu süß, dann habe ich hier Holy Hydration für dich. Denn mit echtem Kokoswasser und vielen wichtigen Elektrolyten, wie zum Beispiel Kalium oder Magnesium, versorgt dich Holy Hydration immer dann, wenn du es brauchst, egal ob nach dem Sport oder nach einer langen und intensiven Pflegesession am Aquarium. Und für euch habe ich mich wirklich durch jede Sorte von Holy Hydration durchprobiert und ich muss sagen, ich war wirklich überrascht, denn egal welche Sorte ich probiert habe, Lemon, Coconut, Sour Cherry oder sogar White Peach, muss ich sagen, jede Sorte hatte ihren eigenen natürlichen Geschmack und dabei auch natürlich, wenn ich so an mir runtergucke, ganz ohne Zucker. Meine Lieblingssorte ist Lemon. Diese habe ich mir hier vor der Podcast-Folge auch in meinem Shaker schon zusammengerührt. Wirklich richtig lecker und nicht zu süß. Die Frage ist aber natürlich jetzt, wie kannst du davon profitieren? Ich würde dir raten, mit einem Starter-Set zu beginnen, denn da bekommst du alle drei Produktlinien von Holy zusammen in einem Set. Das heißt in dem Falle Energy, Hydration und Iced Tea, denn Geschmäcker sind natürlich bekanntlich immer verschieden. Und das Beste an diesem Set ist, du sparst dir direkt am Anfang 20 Euro im Gegensatz zum Kauf der Einzelprodukte und mit meinem Code AQUA5 bekommst du auf diese Bestellung dann auch nochmal 5 Euro on top Rabatt. Also ich würde sagen, probier es doch einfach mal aus und finde deinen Favoriten. Also, wenn du demnächst nach einer alternativen Erfrischungsquelle suchst, dann schau doch gerne mal in den Shownotes vorbei, beziehungsweise in der Videobeschreibung. Da habe ich dir Holy Hydration verlinkt, beziehungsweise meinen Code AQUA5 und dann würde ich sagen, Prost. Okay, und dann würde ich sagen, geht es sofort weiter mit dem zweiten Thema für diese Podcast-Folge, nämlich verschiedene Trends in der Aquaristik, die ich so aus meiner Perspektive in den letzten paar Monaten, vielleicht im letzten halben Jahr auf Social Media ja mir angeschaut habe. Und da habe ich mir gedacht, hey, das ist natürlich ein sehr subjektives Thema, denn Trends sind natürlich für jeden irgendwie was anderes, ne? Das kann natürlich auch sein, dass das jetzt durch meine eigene Bubble auf Social Media, auf Instagram, auf YouTube dann quasi in meinen Feed reingespült worden ist und dass es eigentlich gar keine Trends sind, sondern dass ich daraus jetzt Trends mache. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, hey, ist das natürlich trotzdem spannend für diese Podcast-Folge, einfach mal zu sehen, okay, was sagt ihr vielleicht auch dazu? Wie stehe ich zu diesen Themen? Beziehungsweise, ja, einfach mal zu gucken, ob es da überhaupt eine Entwicklung gegeben hat. Und die erste Entwicklung, die ich so in den vergangenen Monaten immer mehr auf Social Media und zum Beispiel auch in Videos von anderen Creator-Kollegen gesehen habe, ist, dass im Moment der Trend doch eher von der großen Aquaristik hin eher zur kleinen Aquaristik geht. Also das heißt zu Nano-Aquarien. Und wenn ich mir das so ein bisschen angucke, war ja so vor, ja, vielleicht 5, 10 Jahren oder sowas, eher der Trend, okay, ich brauche immer ein größeres Aquarium. Ne, als Aquarianer hat man das ja auch immer irgendwie so ein bisschen im Blut, dass man gerne sagt, hey, ich habe jetzt vielleicht ein 60-Liter-Aquarium, aber mein Traum ist es, vielleicht mal ein 160-Liter-Aquarium zu haben. Das heißt, dass man eigentlich immer eher in den Dimensionen größer denkt und immer größere Aquarien haben will. Ich weiß nicht, wie es da euch an der Stelle geht, das waren so meine Gedanken dabei. Und trotzdem merke ich aber auch, dass ich mich persönlich natürlich weiterentwickle habe und im Moment zum Beispiel auch so ein bisschen an diesem Punkt stehe, wo ich sage, naja, Hey, aber kleinere Aquarien, also Nano-Aquarien, haben auch schon ihren Reiz, weil ich natürlich auf einer kleineren Fläche natürlich trotzdem ein wirklich schönes Aquarium zaubern kann. Das heißt, wenn ich jetzt früher irgendwie ein Meter Aquarium hatte, dann kann ich heute, ich sage jetzt einfach mal aus Spaß, immer 33 Zentimeter Aquarien nehmen und kann quasi drei Aquarien in eins reinpacken. Das heißt, ich kann dreimal ein Aquarium neu gestalten, was uns Aquarianern, Aquascapern natürlich auch vor allem dann enorm viel Spaß macht. Ich habe drei unterschiedliche Layouts, an denen ich mich immer regelmäßiger freuen kann. Das hat aber natürlich auch auf der anderen Seite die Konsequenz aus meiner Sicht, dass wir uns natürlich ganz neu aufstellen müssen, was zum Beispiel den Besatz in den Aquarien angeht, weil ich kann natürlich nicht mehr in einem Nano-Aquarium klassischen Besatz an Fischbesatz natürlich im Aquarium halten. Das heißt, das geht natürlich nicht mehr, auch wenn euch einige an der Stelle dann sagen, ja, hey, ich habe hier einen Nanofisch. Und genau über dieses Thema bin ich nämlich dann auf diesen Trend gestolpert, weil es natürlich so ist, dass es einige Videos online gibt, wo es natürlich dann heißt, okay, ich habe hier Fische, die sind extra für Nano-Aquarien. Und da muss ich jetzt aus meiner persönlichen Perspektive sagen, ich kann dir sagen, du solltest unter 60 Litern, also unter 60 Zentimeter Kantenlänge, was auch oft dann 60 Liter ungefähr ist, dass du darunter keine Fische in deinem Aquarium halten solltest, damit wir halt jetzt da keine Tierquälerei in Anführungszeichen nehmen, auch wenn es jetzt ein paar Zentimeter weniger ist. Trotzdem braucht natürlich dein Fisch jetzt zum Beispiel ein gewisses Maß an Volumen, aber auch natürlich an Kantenlänge, um sich im Aquarium entfalten zu können. Und wir sollten jetzt keinen Skalar oder keine größeren Tiere oder auch keine Neons aus meiner Sicht, zum Beispiel jetzt hier in so einem Mini-M oder sowas halten. Das heißt, das geht aus meiner Sicht nicht. Wir haben natürlich in der Aquaristik Arten, die eher kleiner bleiben, aber die sind dann aus meiner Sicht eher für Aquarien über 60 Liter prädestiniert. Das heißt, dass wir hier in Aquarien, die vielleicht so zwischen so eine Größe von 60 bis vielleicht 80 Liter, was mein Alpen 60p hat, dass wir halt da Fischarten nehmen im Aquarium, die natürlich dann etwas kleiner bleiben können. Das heißt, hier müssen wir natürlich als Aquarianer dann auch umdenken, dass wir vielleicht sagen, hey, dann geht der Trend mit der Nano-Aquaristik dann statt den richtigen Fischen im Aquarium vielleicht eher zu Garnelen- und Schneckenaquarien oder vielleicht auch zu einfach nur Unterwassergärten. Und das fand ich relativ spannend, weil es natürlich auch so ist, dass in den vergangenen Jahren immer mehr natürlich auch dieses Thema, okay, Tierschutz und darf ich überhaupt Fische in Aquarien halten, immer mehr natürlich dann in den Fokus rückt. Und wenn ich mir jetzt hier so mein Mini-M im Hintergrund angucke, da sind derzeit, ich glaube, so 10 Garnelen drin. Und von den 10 sehe ich irgendwie aktiv sowieso immer nur 2 oder 3, weil der Rest sich wirklich sehr, sehr schön im Hintergrund einfach in den Pflanzen versteckt und man so schon fast denkt, naja, das ist ein ausgestorbenes Aquarium, aber ich auch auf irgendeine Weise finde, naja, trotzdem ist es halt schön. Und ich brauche gar keine Lebewesen in meinem Aquarium, um das Aquarium wirklich schön finden zu können, sondern ich kann mich an diesem Layout einfach erfreuen. Und das fand ich einfach mal, ja, sehr erfrischende Gedankensplitter, die ich da so hatte. Auf der anderen Seite habe ich mir natürlich dann aber auch die Frage gestellt, okay, woran kann das denn liegen, dass jetzt der Trend eher von den größeren Aquarien wieder zurück zu den kleineren Aquarien geht? Und da kann ich mir natürlich zwei Dinge so ein bisschen herleiten. Denn auf der einen Seite ist es natürlich auch so, dass gerade wenn wir natürlich in Wohnungen wohnen, wie jetzt bei mir hier, ich habe jetzt hier ein separates Arbeitszimmer für Homeoffice und für YouTube und alles, dass ich natürlich hier Platz, etwas mehr Platz habe, aber trotzdem natürlich im Platz limitierter bin, als wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Haus wohnen würde. Und dementsprechend natürlich auch sicherlich viele von euch einfach ihre Aquarien im Wohnzimmer haben und somit dann halt auch von der Platzauswahl her ein bisschen beschränkter sind, sodass man halt hier wirklich dann sagt, okay, hey, dann setze ich mir doch so ein schönes kleines Nano-Aquarium auf mein Möbelstück irgendwo drauf. Das sieht wirklich schön aus. Ich habe da ein paar kleine Garnelen drin oder sowas und habe dann halt mein kleines eigenes Aquarium und habe da nicht so einen riesen Klops an Aquarium irgendwo an der Wand stehen. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch dann die gestiegenen Kosten. Gerade wenn wir uns so ein bisschen auf Strom dann einschießen. So ein großes Aquarium braucht natürlich einiges an Lichtstrom, also das heißt an Licht, was wir darüber verballern. Und auf der anderen Seite natürlich auch an Heizleistung. Gerade so im Winter, wenn wir da so einen Heizstab drin haben, der zieht ja auch ein bisschen was. Das heißt, hier sehen wir natürlich auch, dass Aquaristik auch in den letzten Jahren vielleicht immer teurer in Anführungszeichen geworden ist, also zumindest die Nebenkosten davon. Das heißt, das könnte natürlich auch ein Trend sein, warum viele dann ihre großen Aquarien aufgegeben haben und vielleicht sagen, hey, ich möchte aber nicht gar kein Aquarium haben, sondern nimm dann halt lieber ein kleineres Aquarium. So, und das ist der erste Trend, den ich bemerkt habe. Und dann gibt's noch einen Trend, der dann von den kleineren Aquarien wiederum hingeht und sagt, hey, ich hätte aber gerne lieber die Mischung aus Luft und Wasser zusammen. Denn es kommt immer mehr der Trend durch, zumindest aus meiner Sicht, Paludarien. Das heißt Aquarien, die einen Submersenteil, also einen Unterwasserteil haben und einen Emersenteil. Und ich sehe das auch gerade zum Beispiel bei YouTuber-Kollegen, bei Pachier oder beim Aqua-Owner oder anderen, gerade so im Aquascaping-Bereich ist diese Paludarien-Form, glaube ich, auch sehr, sehr beliebt. Beziehungsweise man kann natürlich auch so von halben Paludarien sprechen, wenn wir zum Beispiel andere Pflanzen, wie zum Beispiel Efeututen oder sowas, am Aquarium runterhängen lassen. Dann haben wir natürlich auch so ein Überwasserteil quasi schon, aber wenn wir uns das jetzt mal richtig angucken, so Paludarien, die gehen ja dann auch noch richtig in die Höhe vielleicht, haben dann auch noch irgendwie so eine Rückwand aus bestimmten Pflanzen, die dann über Wasser wachsen, das sieht schon richtig, richtig cool aus. Und an der Stelle muss ich sagen, gefällt mir das persönlich auch richtig gut. Zum einen natürlich den Unterwasserteil zu haben. Das heißt, dass wir da unser klassisches Aquarium quasi haben. Aber auf der anderen Seite einfach den Überwasserteil zu haben. Weil das Spannende für mich jetzt ist dabei, wenn ihr einfach mal Wasserpflanzen euch anguckt, die aus dem Aquarium hinauswachsen, weil es zum Beispiel Stängelpflanzen sind, wie meine Rotala Indica oder sowas, dann stellt man fest, oh, die wachsen ja über Wasser ganz anders als zum Beispiel unter Wasser, bilden andere Blätter aus oder sehen vielleicht, bilden sogar Blüten oder sehen anders aus. Und das finde ich super mega spannend und könnte mir auch vorstellen, dass ich irgendwann mal jetzt in den nächsten paar Monaten oder paar Jahren vielleicht auch mal mir ein Paludarium hinstelle. Ich frage mich dann aber immer so, wie machen die Leute das in puncto Luftfeuchtigkeit? Wenn ich jetzt hier in meinen Räumen Luftfeuchtigkeit messe, muss ich immer wieder feststellen, naja, die Aquarien, auch wenn sie abgedeckt sind, erhöhen natürlich die Luftfeuchtigkeit schon enorm. Das heißt, hier ist regelmäßiges Lüften immer an der Tagesordnung, damit halt hier kein Schimmel in der Wohnung auftritt. Das heißt, da muss man natürlich immer aufpassen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe noch einen Überwasserteil, der vielleicht dann mit Wasser irgendwie durchflutet wird oder mit diesem Nebel, der dann da generiert wird, ja, da muss ich schon feststellen. Und ich glaube, das geht schon gut auf die Luftfeuchtigkeit. Da würde mich mal interessieren, wie das vielleicht der ein oder andere von euch macht, der ein Paludarium hat. Schreibt es mir mal gerne, wenn ihr auf YouTube seid, in die Kommentare rein. Das heißt, das ist so ein Punkt, wo ich sage, hey, das würde ich sicherlich auch die Jahre noch mal gerne dann bei mir irgendwie pflegen können. Und dann kommen wir zum letzten Punkt bei den Trends, die ich so irgendwie bemerkt habe, dass der Trend irgendwie im Moment wieder auch eher weg von der Aquaristik hin eher zur Terraristik geht. Da ich sehr, sehr viele Kollegen gesehen habe, die auf einmal dann auch doch neben ihren Aquarien, aber natürlich auch trotzdem auch recht viele Terrarien haben, wo es vielleicht gar keinen Unterwasserteil mehr gibt, sondern wirklich einfach nur einen Pflanzenteil, das heißt, oder ein Überwasserpflanzenteil. Das heißt, dass man dort einfach Raritäten von Pflanzen, und das ist, glaube ich, auch so der Fokuspunkt, dass es halt hier nicht darum geht, irgendwelche rankende Pflanzen irgendwie in einem Glaskasten zu haben oder sowas, sondern dass man halt hier wirklich Raritäten von Pflanzen dann auch pflegen möchte. Ich bin das letzte Mal bei uns im Gartencenter rumgegangen und habe dann festgestellt, hey, die verkaufen auch schon fleischfressende Pflanzen und dachte mir so, okay, naja, wer kauft das denn? Und dann komme ich auf Social Media vorbei und sehe dann fleischfressende Pflanzen. Und gerade wenn solche Terrarien dann mit diesem Ultraschallvernebler betrieben werden, also das heißt, dass dieser feine Nebel erzeugt wird, dann muss ich schon wirklich sagen, sehen diese Terrarien oft natürlich auch sehr mystisch aus oder wie als wenn du irgendwie so in einen Teil von einem Dschungel blicken würdest. Das heißt also, es erschließt sich mir auf jeden Fall, warum einige Leute da wirklich affin für sind und sagen, hey, so ein Terrarium, solche Pflanzen würde ich gerne bei mir pflegen. Also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Mir persönlich würde da eher der Unterwasserteil fehlen. Aber das ist halt auch so ein Punkt, wo ich merke, okay, doch, es gibt einige Aquarianer auch, die sagen, hey, ich finde auch den Emersenteil wirklich spannend und möchte nicht immer nur Submers irgendwie unter Wasser arbeiten, sondern vielleicht auch mal über Wasser mit Pflanzen arbeiten. Vielleicht geht das auch nochmal eher in die Aquascaping-Richtung, der richtige Aquarianer, der auch natürlich an den Fischen interessiert ist. Ich glaube, für den würde das eher weniger in Frage kommen, aber vielleicht für den einen oder anderen Aquascaper ist das sicherlich auch ein Punkt. Und damit würde ich jetzt sagen, soll es das erstmal von dieser Podcast-Folge gewesen sein. Schreib mir mal gerne unten in die Kommentare rein, wenn du jetzt hier auf YouTube bist, was du von diesen Trends in der Aquaristik hältst. Ist das eigentlich nur meine persönliche Bubble, die ich jetzt hier gerade gezeigt habe und du siehst diese Trends in der Aquaristik überhaupt nicht? Und wenn du bei Spotify bist, kannst du gerne mal an der Umfrage dazu teilnehmen. Findest du auch unten unter dem Podcast hier verlinkt. Und dann würde ich sagen, soll es das von dieser Podcast-Folge hier gewesen sein. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.